herzlich willkommen zur dritten Folge des Pitcher-Podcasts, zurück aus der Sommerpause. Unfreiwillig ein bisschen, aber...
Ein bisschen.
Aber wir wollten das so auch. Und wir haben auch lange gewartet, denn wir haben auch darauf gewartet, dass wir jemanden als Interviewgast kriegen für unseren Podcast, der es würdig ist, Folge 3 zu sein. Und da haben wir einen Gast aus dem Ruhrgebiet tatsächlich, gebürtig.
So ist es, aus Duisburg komme ich.
Aus Duisburg, der Butterwege. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein kann.
Ja, und wir haben direkt schön hier, ich komme gerade aus dem Stadion, Derby.
Da war ich zum Glück heute nicht.
Ja, man muss sagen, weil der Butterwege ist FC-Fan.
Mitglied.
Mitglied sogar, okay. Ich bin auch Mitglied bei Fortuna Düsseldorf. Hast du vom Spiel irgendwas mitgekriegt heute?
Ja, ich habe tatsächlich bis zum Elfmeter gesehen. Danach musste ich dann los hier zum Soundcheck. Und ich muss sagen, das war ein klarer Elfmeter. Da muss auch die Kölner, das Kölner Herz hat das gesehen. Schon, ich brauchte keine Wiederholung, das sah man schon im Ansatz, das war ein klarer Elfmeter.
Okay, gut, die Meinung teile ich auch, aber der war halt weit weg. Ich saß
das
ja
wundert mich nicht.
Ne? Aber nee, gut, aber trotzdem, man muss ja zugeben, der FC hatte starke Phasen im Spiel und in der stärksten Phase hat der FC sich dann nach einer Ecke einen Konter eingefangen. Und Fortuna hat den Konter direkt zu einem Tor gemacht, das habe ich aber auch seit Jahren nicht mehr gesehen im Stadion. Also von daher...
Ja, ja, herzigen Glückwunsch nochmal an der
Stelle. Ja, danke schön. Das ist, freut mich sehr zu hören. Butterwege, warum, wenn man aus Duisburg kommt, wie wird man dann FC-Fan?
Ja, das fragt sich meine ganze Familie. Mein Vater hat alles gegeben. Der hat mich schon als Kleinkind mitgeschleppt ins Wedau-Stadion. Ich habe den MSV wahrscheinlich 400 Mal öfter gesehen als den FC. Ich habe sogar mal beim MSV, wenn man mich jetzt anguckt, würde man das nicht glauben, aber beim MSV in A1 gespielt. Ich war mal so einen richtig guten... Libero, aber das gibt es ja heute auch gar nicht mehr, ne? Libero.
A1 ist die gute A-Jugend.
A1 ist die sehr gute A-Jugend. Und ich habe da sogar Stamm gespielt, aber was auch immer. Der MSV hat, der Zebra hat mich irgendwie nie so. Also ich sympathisiere natürlich mit denen, ist ja klar, ist ja meine Heimatstadt. Und wenn die verlieren, finde ich das auch scheiße. Aber ich glaube, das liegt an den O-Beinen von Pierre Littbarski. Ich denke, das war so Schumacher, Littbarski, da war ich ja dann irgendwie, weil ich bin jetzt 46. Das war so die Zeit, Stefan Engels und Alofs und so. Die fand ich alle irgendwie gut und dann fand ich auch den Geißbock irgendwie immer ganz gut. Und das ließ sich dann auch irgendwie nicht mehr verändern. Ne? Ich werde natürlich in Duisburg total gehasst dafür.
Ja, kann ich verstehen. Aber von Litti habe ich auch tatsächlich ein Autogramm, da war ich 3 oder so. Und Litti hat Autogramme gegeben bei Huma in Neuss damals. Und ich habe tatsächlich noch diese Autogrammkarte mit dem, ich glaube Daimio hieß diese Batteriefirma, die auf dem Trikot ist.
Daimon,
genau, ja. Daimon und für Tobias alles Gute, Pierre Littbarski.
Ich habe noch ein Duschdass-Trikot.
Oh geil.
Aber das ist so groß, das kann ich mir jetzt an den Autospiegel hängen, das kann ich mir also nicht mehr anziehen. Oder
so. Aber wie es so ist, man sucht sich einen Verein nicht aus, der Verein kommt zu einem.
So ist es. Ne? So das ist auch das einzig wirklich Beständige.
Wie ist das mit der Musik passiert? Ist die zu dir gekommen oder hast du die Musik
ausgesucht? Das ist auch, das ist komisch passiert. Ich habe vor 20 Jahren mal... bei Kumpels in einer Reggae-Band gesungen, weil die einfach einen brauchten und keinen anderen kannten. Und da habe ich so ein paar Jahre gesungen und dann habe ich 20 Jahre keine Mucke mehr gemacht. Gar nichts. Ich habe auch nie ein Instrument gespielt. Und ich habe eine Kneipe gehabt in Duisburg vor ein paar Jahren noch und da war ein Gast aus, irgendwie aus in der Nähe von München, weil die Kneipe war am Bahnhof, muss ich dazu sagen. Und da waren viele Leute, die so auf Montage waren. Und der saß abends da in der Kneipe und war granatenvoll. Und sagte dann zu mir, hör mal, du bist eigentlich genauso hässlich wie die Stadt Duisburg, ne? Und da habe ich erst gesagt, hör mal, sei froh, dass du bei mir im Laden bist und nicht bei irgendeinem Arschloch, der wird dir jetzt ordentlich eine zwiebeln. Außerdem heißt das nicht hässlich, sondern schäbig. Und dann hat der auf dem Medical geschrieben, der Butterwege ist genauso schäbig wie Duisburg. Und dann habe ich überlegt, es gibt nur scheiß Duisburg-Hymnen, es gibt keine gute Hymne für Duisburg oder wenig, also ich finde keine. Und da habe ich, damals konnte ich irgendwie 3 Akkorde spielen und habe die dann einfach am anderen Tag am Stück gespielt und immer gesungen, Duisburg, du bist genauso schäbig wie ich. Und habe dann irgendwie ein Lied geschrieben, ohne Scheiß, so war das, wirklich. Und ich habe einen Kumpel, der heißt André Sinner, seine Freunde nennen ihn Assi. Warum das so ist, kann ich auch noch erzählen, aber ich will mir jetzt auch nicht hier den Rahmen sprengen. War auch immer. Dann habe ich das abends bei mir in der Kneipe gespielt auf Gitarre und der hat das gefilmt und hat das bei Facebook hochgeladen und am nächsten Tag waren da irgendwie 10.000 Klicks drauf. Also wirklich, ohne Scheiß. Das war total irre. Und da habe ich gesagt, wenn das so einfach ist, die Weltherrschaft an sich zu reißen, dann werde ich jetzt Musiker. Und das ist jetzt 4 Jahre her. Und zack, ich habe bis Düsseldorf geschafft.
Ja, immerhin. Das ist ja mit der Straßenbahn kann man das ja machen. Du hattest eine Kneipe. Die Kneipe hast du nicht mehr, nehme ich an.
Die habe ich nicht mehr. Das Ding hieß Indie. Also eine Punkrock-Kneipe.
Ja.
Aber ich habe letztes Jahr einen Herzinfarkt gehabt. Okay. Und da war meine Freundin im siebten Monat schwanger. Wow. Und das war so eine Konstellation, die war schon ein bisschen schräg. Und da habe ich dann aufgehört zu rauchen und die Kneipe auch verkauft. Ne? Jetzt mache ich nur noch Mucke und arbeite als Freelancer. Mal hier, mal da. Wir kommen ganz gut klar. Ich habe jetzt alles, was ich nie wollte. Ne? Zwei Kinder, Haus, Hund, Garten. Das wollte ich nie im Leben haben, aber ich war auch ehrlich gesagt noch nie glücklicher als jetzt. Da muss ich schon auch dabei sagen. Ne? Nur natürlich der FC. Ne? Das ist natürlich, der macht einen fertig.
Ne? Ja gut, kann ja nicht alles rundlaufen. Ne?
Das stimmt. Ja. Das stimmt. Da habe ich auch ehrlich gesagt, also ich bin wie gesagt, ich brenne für den FC, aber dass meine Kinder gesund sind, ist mir dann doch wichtiger.
Kann ich verstehen, das andere ist nämlich auch nur Fußball, muss doch, man auch mal an der Stelle sagen. Aber das ist krass, dass du so salopp, ja, ich hatte da einen Herzinfarkt letztes Jahr und so. Das ist doch schon ein Schnitt im Leben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das war schon nicht ohne. Das war aber so, dass, also das ist in meiner Familie, gehört halt eigentlich zum guten Ton. Mein Vater hatte schon zwei, mein Bruder hatte mit 40 schon einen Herzinfarkt und richtig scheiße mit Aufschnibbeln und so. Und ich hatte ja Glück, ne? Dadurch, dass halt die Familie da vorbelastet ist, habe ich das zum Glück bei der Probe, wir haben abends mit der Band geprobt, gemerkt, dass irgendwas komisch ist, dass das nicht einfach nur Rückenschmerzen sind, sondern dass das irgendwie doof ist. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe gesagt, hör mal, zu meiner Holden, irgendwas ist doof, lass uns mal ins Krankenhaus fahren. Und dann bin ich da auch echt noch gehend angekommen. Also ich bin jetzt nicht umgefallen oder war da halb tot oder so. Das war natürlich, ich hatte natürlich Schmerzen und Atembeschwerden, was man dann so hat. Aber es war jetzt nicht wirklich so, dass ich jetzt, ja, eine Stunde später wärst du wahrscheinlich tot gewesen, aber ich konnte halt noch da hingehen und dann wurde da schnell so ein Stent gesetzt und im Prinzip kannst du danach ja, wenn du so ein Stent da liegen hast, dann kannst du, das fühlt sich erst rein, ne? Kannst auch schön nach Hause gehen, das geht natürlich nicht. Und die ersten zwei Nächte da auf der Intensivstation waren dann schon so, dass man auch mal an Denken kommt, ne?
Ja klar, natürlich.
Vor allen Dingen, wenn die Frau dann schwanger ist und so. Ich habe natürlich auch nach vier Tagen ordentlich Lack gekriegt von der, ne? Weil die letzten 30 Jahre Raubbau am eigenen Körper betrieben habe quasi. Jetzt rauche ich nicht mehr, hab ein bisschen abgenommen, bin auch noch dabei. Ich habe noch ein paar zu viel, aber da bin ich halt jetzt dabei. Sport ist nämlich nicht unbedingt mein Leben, zumindest was selber machen angeht. Aber alles wunderbar soweit. Und jetzt weiß ich auch gar nicht, das habe ich jetzt nur erwähnt im Kontext, dass die Kneipe zu ist. Ne?
Ja, okay.
Hast du die abgegeben? In gute Hände?
Absolut. Die habe ich abgegeben in gute Hände. Das war so, dass ich, als ich das bei Facebook habe ich das veröffentlicht, dass ich die Kneipe abgeben will, haben sich natürlich sau viele Leute gemeldet irgendwie. Aber ich habe mich dann für einen entschieden, der zwar von allen die wenigste Knete hatte für die Übergabe. Du musst natürlich auch Sachen da lassen, für die du dann irgendwie ein bisschen Knete nimmst. Aber das war mir der sympathischste von allen. Der war, ist ein richtig guter Typ. Also da kann man immer noch super hingehen in den Laden. Ne? Ich gehe da selber, kehr ich da auch das eine oder andere Mal noch ein. Weil der Typ echt gut ist und das in quasi so in meinem Sinne fast fortführt. Ne?
Ja, geil. Schon gut. Finde ich gut. Weil ich hätte mir gedacht, so eine Bahnhofskneipe in Duisburg loszuwerden, ist nicht einfach.
Doch, aber da war unheimlich viel Anfrage Shisha-Bar, ne? Das ist in Duisburg ja gern genommen. Ne? Ich finde das auch nicht scheiße, eine Shisha-Bar zu haben, aber ich wollte nicht, dass mein Punkrock-Laden halt so das Gesicht verliert irgendwie. Ne? Und der Typ, der ist ein alter Psychobilly irgendwie, den man cool. In Duisburg kennt den jeder. Weil der eigentlich auch 8 Meter groß ist. 8,50 Meter meine ich sogar, wäre der groß. Und der macht da jetzt weiter Punkrock und Rockabilly und Psychabilly-Klamotten und so. Und das fand ich, war mir sehr charmant, die Idee.
Heißt auch noch Indie.
Heißt auch noch Indie, genau, ja.
Ist denn so Psychabilly, ist das so die Szene, wo du viel mit Berührung hattest, wo du mit groß geworden bist? Auch sag ich mal, weil im Pott ist das ja immer noch eine ziemlich total angesagte und große Szene tatsächlich.
Auf keinen Fall. Also ich. Also ist nicht so, dass ich Psychobilly nicht mal hören kann. Wenn das so, wenn das jetzt hier liefe, würde mich das nicht stören, irgendwie. Aber das ist jetzt nicht meine bevorzugte Musikrichtung. Ich kenne jetzt den einen oder anderen, weil ich halt seit 30 Jahren in der Punk-Szene verkehre und das überschneidet sich ja dann hier und da auch mal. Mein Leben, musikalisches Leben hat sich immer eher so beim Punkrock und beim Folk-Punk und so abgespielt. Ich höre auch gerne mal Ska und Reggae und so, aber ich selber habe jetzt mit Psychobilly nicht so viel am Kopf.
Außer dem Folkbank bist du ja dann quasi treu geblieben, könnte man so sagen, so ein bisschen.
Ja, schon. Also die meisten Leute, also das ist ja so, ich mache ja, habe ja quasi mittlerweile 3 musikalische Projekte, das Solo-Ding, das funktioniert ja auch total viel über Quasseln. Ihr hört ja, die Leute merken ja schon, dass ich auch viel quassel. Das mache ich bei den Live-Konzerten, wenn ich Solo spiele, auch. Das ist dann ich will das jetzt nicht Stand-Up-Comedy nennen, aber ich quatsch halt viel mit den Leuten oder wenn irgendwie was ist, was mir einfällt, dann erzähle ich das halt. Ne? Für mich gehört gesprochenes Wort bei so einem Konzert auch dazu. Das mögen andere anders sehen und ihre Sachen machen, aber für mich passt das so. Wenn ich mit Band spiele, ist das weniger der Fall. Da geht es dann in erster Linie um die Musik, weil die Band einfach scheiß gut ist, aber ich halt nicht scheiß gut bin am Instrument. Wie gesagt, ich mache das ja auch erst seit 3,5 Jahren oder 4 Jahren. Und ich mache halt so, wie mir die Schnauze gewachsen ist. Bei der Band steht der Musik dann im Vordergrund. Und dann habe ich noch ein Projekt mit dem Neuser aus Köln und dem Georg Zimmermann hier aus Düsseldorf. Ein großartiger Düsseldorfer Künstler. Das heißt die musikalische Laberlesung. Da sitzen wir dann so nebeneinander und spielen ein paar Songs zusammen oder einzeln und quasseln dazwischen irgendwie. Und lesen Dinge vor und so. Das ist eigentlich immer auch ziemlich entertaining, wie man heute sagt.
So wie du quasseln sagst, klingt das so nach... dass ihr nicht mit Skript oder großartig arbeitet, sondern ihr macht das einfach frei von der Leber weg.
Ja, also wir quatschen da. Also klar, hast du so ein paar Pointen im Kopf, wenn mal nichts geht, die dann immer gehen. Aber die packe ich eigentlich ungern oder selten aus, weil gerade mit den beiden, das sind auch, also gerade, also der Neuser kommt total über die Musik, weil er ein unglaublich guter Musiker ist. Und der Georg ist aber ähnlich wie ich, nur... Ja, der ist so ein echter Lyriker, der kann so, also wenn du Heine magst, dann magst du auch den Georg irgendwie, ne? Der hat aber dabei einen unglaublich geilen Witz und da spielt man sich zu dritt da die Dinger zu und weiß am Anfang aber nicht, was am Ende dabei kommt. Wir betrinken uns da dabei auch, das heißt, das wird auch immer frivoler und das kann auch schon mal 3 Stunden schön, dauern irgendwie, ne?
Schön, Heine, ich nehme mal die Brille ab und mach mal die intellektuellen Haltung quasi, so um den mal auf den Bügel kaut beim
Gesprächspartner. So, ihr solltet das sehen.
Gut, um kurz bei Düsseldorfs größtem lyrischem Sohn zu bleiben. Ja. Nein, wir wollen jetzt nicht abschweifen, aber ich meine, Heine ist natürlich super. Ich finde, Heine ist auch tatsächlich einer meiner Lieblingsautoren.
Okay.
Weil ich tatsächlich finde, dass die Art und Weise, wie er auch damals mit diesem Schalk im Nacken schon Texte geschrieben hat, ich glaube, der wäre heute ein ziemlich cooler, ich würde Kabarettist-Comedian wahrscheinlich.
Das mag sein. Ich habe total wenig mich mit... der Art von Lyrik beschäftigt. Ne?
Okay.
Natürlich ist mir immer mal wieder Heine und Böll und Brecht und so ist mir immer mal wieder untergekommen. Aber ich bin mehr so ein Clever- und Smart-Leser gewesen immer.
Clever und Smart sind super.
Ja, finde ich auch.
Aber ich habe lange nicht mehr gelesen.
Ich weiß, das eine schließt das andere auch nicht aus.
Nö, aber warum?
Ich fand Bilder irgendwie immer gut dabei.
Oh, Clever und Smart, geil. Habe ich lange nicht mehr gehört, ey. Clever und Smart. Hast du das früher auch gelesen eigentlich, Claudi?
Ja, aber nicht so viel. Ich war nicht so Comic- affin.
Wenn Fred, dann Fred Clever und Jeff Smart. Ich will nur, ja, wie ist der Chef von denen nochmal?
Ich hatte einen Comic.
So.
Bakterius oder
irgendwie so. Genau, richtig.
Irgendwie so hieß der.
Dr. Bakterius.
Ja. Oh, geil. Wenn dann hatte ich Asterix und Obelix, weil mein Vater die gesammelt hat.
Oh ja, Asterix und Obelix. Ist gerade der neue Band auch draußen, Asterix und Obelix, tatsächlich.
Ja?
Jetzt gerade Band, ich glaube 68. Ich habe ihn aber auch noch nicht gelesen. Soll aber so ein bisschen sehr zeitgemäß sein, weil das ist auch so eine... Ja, so ein Greta-Typ quasi, der da so die Protagonistin spielt, um die es geht. Also eine starke Frauenperson, die irgendwas macht. So habe ich es gelesen. Aber ich meine, schreib Greta eine Überschrift und du hast Klicks. Also von daher, vielleicht stimmt das auch gar nicht. Das ist ja, du musst ein Thema haben, das gerade angesagt ist und zack, packst du es rein. Worüber laberst
du? Entschuldige, Claudi. Was mich interessieren würde, wenn du 3,5, 4 Jahren angefangen hast mit einem Song spontan geschrieben, dann sind ja noch welche dazugekommen in recht kurzer Zeit, um dann auch auf die Bühne zu gehen. Wie kurz war die Zeit, bis dann so ein Programm ja stand?
Ein halbes Jahr hat das gedauert. Da habe ich ein Album rausgebracht. Genau, das war tatsächlich so. Ich habe dann quasi das erste Album an einem Wochenende geschrieben, 14 Songs. Also irgendwas war da, was raus musste. Das wusste ich aber nie. Und das ist dann... Also ich habe mich eingeschlossen zu Hause bei mir und habe dann mal so alles Mögliche, worüber man denkt ja auch schon mal nach oder spricht so mit Leuten und so ein Kram und so ein paar Dinge, die einen interessieren, die habe ich dann erstmal so thematisch aufgeschrieben und es war halt musikalisch war das einfach, weil ich halt kaum Akkorde konnte. Das erste Album besteht, glaube ich, aus 4 oder 5 Akkorden. Deswegen war das, die Musik zu schreiben, gar nicht so schwer und die Texte sind einfach so, das ist einfach so passiert. Ne? Die meisten habe ich am Stück geschrieben. Klar gab es dann noch die ein oder andere Veränderung oder so, das ist ja jetzt ja nicht so, dass ich autodidaktisch total begabt wäre oder so, aber das ist einfach quasi an einem Wochenende passiert. Jetzt muss ich aber dazu sagen, ich bin da mit diesen rudimentären Songs zum Glück an den Alex Schröer geraten, der ein unglaublich guter Produzent ist und der gesagt hat, ja, ich guck mir das mal an. Der hatte zu der Zeit zum Glück nicht so viel zu tun. Und der hat auch ein Studio in Duisburg. Und dann haben wir uns da hingesetzt und haben... Ich habe dann alles mal so angespielt, wie ich das so spiele. Und dann hat der das mal so gespielt, wie er das spielt. Und dann habe ich gesagt, so machen wir das jetzt. Und dann sind da 14 Songs entstanden, die ich zwar geschrieben habe und wo ich die Texte komplett geschrieben und so, aber der Alex hat da die Musik
verfeinert.
Ja, der hat so gepimpt, dass das echt ein schönes Album geworden ist. Ne? Und da war ich super happy, wenn du dann mit sowas gar nicht rechnest und dann kriegst du plötzlich, da kam ein kleines Label aus Duisburg, was sagte, Alter, wir machen das mit dir. Ne? Das heißt, die haben das auch noch bezahlt, da muss man sich mal vorstellen. Ne? Da gehen andere Leute 20 Jahre versuchen, irgendwie was zu machen. Da war auch der ein oder andere Duisburger Musiker war stinkig, ne? Weil da jetzt der dicke Wirt aus Duisburg fängt jetzt da plötzlich an und hat direkt ein Label und so. Aber das ist einfach so passiert und das hat total Bock gemacht. Ne? Das war wunderschön und ich liebe dieses Album heute noch. Ne? So war das quasi.
Das ist geil. Wie viele Alben hast du mittlerweile draußen?
Zwei sind draußen und der dritte kommt nächstes Jahr im März. Das ist jetzt in Arbeit. Wieder mit dem Alex. Also ich habe da nie was geändert. Der hat dann auch eine Band drumherum gebaut mit Leuten, die... Das sind fast alles Berufsmusiker, ne? Also der Georg Zimmermann hier, Heine Mensch, der spielt da Bass, der Alex selbst spielt Gitarre, der Kai Schumacher, der ist ja mittlerweile auch, spielt auch teilweise mit dem südkoreanischen Staatsorchester und spielt in der Elbphilharmonie, also ein totaler super Überflieger am Piano, spielt bei mir Keyboard. Und der David Lagerweih spielt da mit, den kennen die Leute auch von, sag schnell, Leo Ken Dive, der alte Schlagzeuger. Also sind Top-Musiker, die sich da um mich rumgeschart haben. Deswegen ist das mit Band auch immer eine ganz andere Nummer. Ne?
Ja, klar.
Das kann schon, also gerade die Mucke kann dann schon mithalten, finde ich.
Also ob du alleine bist oder mit Band, die Songs bleiben die gleichen, oder?
Also ich spiele ein paar Sachen solo nicht, weil ich die nicht kann.
Okay.
Ja, weil der Alex da einfach Akkorde draufgeschrieben hat oder irgendwelche Sachen macht, mit Bottleneck spielt oder so. Das kann ich einfach nicht. Deswegen kann ich die dann auch nicht spielen. Dafür nehme ich dann irgendwie, spiele ich auch irgendwie schon mal eine Rio Reiser Nummer oder so. Ja. Hauptsächlich deutschsprachig. Oder ich nehme mal irgendwas von den Pokes dazu. Ne, wenn heute Abend jetzt hier irgendwie ein paar Leute besoffen sind und man spielt Dirty Old Town, ist das immer gut. Ne?
Das funktioniert immer richtig.
Das funktioniert immer und da macht auch immer Bock. Aber die, es ist schon ein großer Unterschied. Wenn du mich solo siehst, weißt du überhaupt nicht, was mit Band passiert. Und umgekehrt auch. Das führt natürlich auch zu Missverständnissen, ne? Ab und zu. Ne? Ja. Und dann, es gibt Leute, die gucken mich solo viel lieber an als mit Band und andere gucken mich mit Band an und kommen solo aber nie, weil das so schlecht ist, wie die finden, musikalisch, dass die da nicht hinkommen. Ne? Das gibt es auch.
Okay. Ist das nicht ein bisschen krass? Du hast gerade so ein bisschen erzählt, ja, du bist ja, sag mal, Autodidakt so zur Musik gekommen, ein bisschen wie Jungfrau zum Kinde. Und dann hast du diese Musiker, die du gerade so gelobt hast, die mit dem koreanischen Staatsorchester unterwegs sind. Ist das im Proberaum manchmal ein bisschen schwierig, weil die irgendwas vorschlagen, wo du sagst, okay, wie mache ich das? Oder weil du irgendwas vorstellst, die sagen, nah. Oder funktioniert die Chemie trotzdem gut?
Ich habe dem Alex quasi das total überlassen.
Okay.
Und vertraue dem da zu 99,9%. Es gibt so ab und zu mal, aber das ist total selten, dass ich irgendwie das Gefühl habe, das geht jetzt irgendwie. Was er nie macht, ist die Richtung verändern.
Okay.
Wenn ich sage, ich möchte, dass das ein Ska-Song ist oder ich möchte, dass das ein Folk-Song ist, dann macht er das so. Aber der, was der dann zum Beispiel sagt, pass auf, da würde Mandoline viel besser passen als Banjo, also da spielt auch alles irgendwie, ne?
Okay, alles klar.
Da spiele ich dir immer eine Mandoline ein und so und dann hörst du das hinterher an und denkst dir, Alter, das habe ich doch nicht geschrieben, das ist ja total gut, ne? Also, das nächste Album wird total gut. Das wird so richtig, richtig gut. Wir werden auch ein bisschen punkiger, was mir total zusagt, ne? Das erste Album ist richtig poppig geworden, da war ich hinterher total überrascht.
Ja.
Das war so ein Pop-Rock-Album irgendwie. Aber fand ich trotzdem so total gut. Das zweite Album ist ein bisschen experimenteller. Und jetzt geht es so ein bisschen zurück zu meinen Wurzeln und das finde ich super gut. Gibt auch wieder diese Ruhrpott-Spaßnummern, die mache ich irgendwie immer, weil ich den Ruhrpott irgendwie auch lustig finde. Und nicht immer nur scheiße und hässlich, sondern ich finde den auch gut. Ne? Und das lasse ich auch gerne durchblicken, aber da wird es auch ein bisschen politischer jetzt beim dritten Anlauf und so. Das wird schon ein sehr interessantes Album, glaube ich.
Also kann man dich musikalisch gar nicht festnageln?
Ja, ist schwer. Also wenn mich jemand fragt, was wir machen, dann sage ich immer Alkopop.
Alkopop, das ist geil. Finde ich eine schöne Bezeichnung. Alkopop, super.
Ja, das ist so der gemeinsame Nenner in der Band ist Trinken. Also das tun alle gerne. Und das ist, also wir machen Reggae-Sachen, es gibt Ska-Sachen, es gibt sehr punkige Dinge, Es gibt aber auch ein, zwei Swing-Nummern sogar, die wir spielen. Der Song Ich liebe mich sehr ist eine Swing-Nummer irgendwie, weil ich fand, dass wenn man sich so auf die Schippe nimmt und davon erzählt, wie toll man da ist und ich liebe mich sehr, so sehr, dann hat der Swing quasi Sinn gemacht. Von daher, wir sind keine Punkband und keine Popband und keine Folk- oder Reggae-Band, wir sind einfach irgendwie Alkopopper irgendwie.
Was entstehen denn zuerst? Erst die Texte oder erst die Mucke?
Ich habe eine Gesangsmelodie im Kopf mit dem Text. Das passiert mir. Ich höre irgendwie einen Satz und denke mir, das finde ich interessant. Oder ein Wort. Letztens hat jemand, waren im türkischen Laden, haben Kaugummis gekauft. Bei uns an der Ecke ist so ein türkischer Laden, die haben ja total abgefahrene Sachen. Und da gab es so Kaugummis, die übrigens unfassbar schlimm geschmeckt haben. Und da stand hinten auf Türkisch drauf, was da so drin ist, und auf Deutsch übersetzt. Und da haben die ein Wort übersetzt als Unterwasserpulver. gibt's dieses Wort nicht, aber ich finde, Unterwasserpulver lässt so viele Möglichkeiten, einen Song entweder über Drogen, unter Meer, Meeresspiegel, der SpongeBob ist total dicht oder so. Das lässt so viele Dinge offen und dann habe ich so ein Wort im Kopf und dann passiert plötzlich was mit diesem Wort. Und da wird man auch noch einiges zu hören können.
Über Tag passiert das. Also du bist so...
Das hat sich ja auch total verändert. Ich war ja immer ein Nachtmensch und seit ich Vater bin, bin ich ja ein immer Mensch. Ne?
Gott sei Dank, wo ist der Unterschied?
Ja, das ist ja so. Ne? Das eine ist dann mehr so in Trance und das andere in etwas weniger, aber auch Trance. Ne, das passiert einfach. Das kann jetzt zum Beispiel, wenn einer von euch was sagt, dann macht das irgendwie, als wäre ich so ein Autist, irgendwie macht das Klingen irgendwie.
Ja, geil.
Und dann denke ich mir, das Wort musst du, oder diesen Satz musst du unbedingt, ich hatte gestern was, da habe ich zum Glück aufgeschrieben, weil mir jetzt wieder nicht einfällt, fand ich auch super interessant. Ne? Oder ich spreche das dann schnell in mein Telefon ein und dann habe ich das erstmal so. Ne? Ja, und dann passiert da drumherum was oder eben nicht. Und wenn nicht, dann lösche ich das wieder aus meinem Kopf irgendwie.
Aber kurz zum Thema Unterwasserpulver nochmal. Also wenn ihr da draußen des Türkischen mächtig seid und wisst, was Unterwasserpulver sein könnte, kommentiert es bitte. Schreibt es bitte in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail oder so. Ich würde gerne wissen, was Unterwasserpulver ist und was es richtig übersetzt sein könnte.
Siehst du, auf so eine Idee würde ich gar nicht kommen. Deswegen ist das immer wieder gut, wenn wir mit Profis so sprechen.
Was heißt das? Was könnte Unterwasserpulver sein?
Ja. Aber oder geil, das heißt, du fragst den Kioskbesitzer.
Der versteht mich nicht. Der Typ ist Bombe, der ist granatenstark. Ich glaube auch, dass der uns versteht. Das glaube ich auch. Er ist ein super Typ.
Da würde ich mir auch so einen Witz draus machen.
Auf jeden Fall.
Vielleicht frage ich den wirklich mal. Und dann sagt er plötzlich im perfekten deutschen Alter, du hast mich auch noch nie was gefragt, Kollege. Ne?
Aber kommt da bitte auf, wenn du sagst, sammelst die Ideen dann auf deinem Smartphone oder was, dass du irgendwie vielleicht mal im Suff eine Idee hast und dann so nach einem halben Jahr irgendwie dann dein Telefon aufräumst und merkst, da ist noch was. Ist das schon mal passiert?
Das passiert seltener als, ich mache das wirklich, also alle zwei, drei Monate höre ich mir das alles komplett durch. Und da ist 80% Schrott, ne?
Okay.
Also das ist dann irgendwie in einem Gespräch entstanden, was in dem Moment einfach total gut war oder total scheiße war oder mich bewegt hat, was aber dann ein halbes Jahr später keine Bewandtnis mehr hat, weil ich den Mensch doof fand oder was auch immer. Und dann, das meiste davon lösche ich dann. Aber bleiben immer mal Dinge hängen, mit denen ich dann irgendwie was mache. Ne? Zu mir hat zum Beispiel mal jemand gesagt, es gibt nur ein Übel auf dieser Welt, nur ein einziges, an dem man alles Übel festmachen kann. Und zwar, das ist, dass manche Menschen glauben, dass die mehr wert sind als andere. Und da diesen Satz, denn ich konnte den einfach nicht mehr löschen aus meinem Gehirn. Und so ist mein Song Wurzel allen Übels entstanden, der dann halt davon handelt, was für absurde Dinge Menschen machen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie höher gestellt sind als andere. Ne? Dass dadurch natürlich so Dinge wie Rassismus und so super genährt werden. Ne?
Ja.
Wenn das Verständnis nicht da ist, dass wir alle quasi gleich sind. Ne?
Ja, und das ist so du hast vorhin gesagt, das neue Album wird politischer. Ist das so die gesellschaftspolitische Ebene, wo du dich dann drin bewegst, so dieses, dass die Menschheit sich mal ein bisschen mehr lieb haben sollte? Oder ist es schon deutlich irgendwie ein Statement?
Klar fände ich das schön, wenn die Menschheit sich mehr lieb haben würde. Ich bin aber nicht mehr so viel Illusionist, dass ich mir das vorstellen kann. Also ich glaube, dass wenn man sich beispielsweise verschiedene Postings einfach so anguckt,
Hölle.
Du hast vorhin Greta schon erwähnt,
Hölle.
Irgendwie, wenn ich mir auf ein T-Shirt nur Greta schreibe und rumlaufe, dann hassen mich dafür Menschen. Ne?
Ja.
Und wenn du dir durchliest oder wenn du jetzt, ob man die jetzt gut findet oder nicht, aber wenn grüne Politikerinnen als Fotze bezeichnet werden dürfen und das auch noch gesellschaftsfähig sein darf, weil irgendein Richter sagt, das hat eine sachdienliche Bewandtnis, dann glaube ich nicht mehr an den Frieden.
Ja.
Aber ich glaube, dass Menschen in kleinen Gruppen total gut miteinander auskommen können oder auch Bewegungen entstehen können, aber du kannst Menschen nicht unter einen Hut kriegen, weil es gerade wichtig ist, an welchen Gott du jetzt gerade glaubst. Menschen führen Kriege, um festzustellen, welche Religion friedlicher ist. Da geht es doch schon los.
Richtig.
Da geht es doch schon los. Also es ist einfach total irre, was Menschen so machen. Ne?
Ja.
Also ich glaube nicht an die Möglichkeit, die ganze Welt zu befrieden oder so.
Ich finde auch diese Tatsache, dass man immer wieder hört, man soll gerade mit diesen hasserfüllten Menschen nicht aus der Diskussion rausgehen. Das finde ich immer schwieriger, weil ich wirklich merke, man kann ja nicht diskutieren. Ja. Es kommt irgendwann so eine Kneipen-Stammtisch-Rassistenparole, die mich einfach entweder so wütend macht, dass ich dann auch nicht mehr sachlich sein kann, oder mich einfach aushebelt, weil ich gar nicht weiß, was man darauf jetzt noch Sachliches antworten soll.
Ja, das ist, weil die mit so Totschlagargumenten kommen, wie die Medien sind gleichgeschaltet zum Beispiel. Ne?
Ja.
Da kannst du mit jemandem sprechen und sagen, hör mal, hast du den Meuten bei Stern TV gesehen? Als sie den nämlich mit diesem Whataboutism nicht in Ruhe gelassen haben, dann sagt mir mein Gegenüber, das ist von RTL von langer Hand geplant.
Ja.
Oder hier der total Wahnsinnige aus Essen, wie heißt der, Reul oder wie der hieß,
bei
Lanz. Also wenn man sich das anguckt, ne,
ja,
und dann solchen Menschen noch eine Stimme gibt, ne, dann kann mir keiner mehr sagen, dass das Protest ist oder so. Dat,
nee.
Dann ist das Faschismus, Rassismus, was auch immer. Ich sage auch nicht, dass das alles Nazis sind und so. Da wird man ja auch immer, du Hitler hast immer alle meine Argumente weg und so. Ja, tue ich auch, weil du totalen Unsinn redest. Ne?
Ja.
Die also du kommst mit Argumenten ja nicht weiter, wenn Leute an eine Verschwörung glauben.
Nee.
Ist alles, was die sagen, in sich logisch. Und du kommst da nicht mehr raus aus diesem Verschwörungsstrudel. Ne? Deswegen kann man, trotzdem habe ich Folgendes nicht gemacht. Und zwar die Leute, die sich in den letzten Jahren in meiner Facebook-Freundesliste, die haben wir ja alle, die dann plötzlich anfangen, irgendwelche Seiten zu liken wie Heimat, Patriotismus oder so ein Gedöns, die habe ich trotzdem nicht gelöscht. Ich kriege das ja mit, dass viele Leute sagen, ey, wenn jemand hier die AfD wählt, bitte entfernt euch selbst. Die habe ich nicht gelöscht, um mitzukriegen, wie geht denn bei denen das eigentlich weiter mit dieser Entwicklung? Was posten die, was schreiben die, radikalisieren die sich oder nicht? Das gucke ich mir ab und zu mal an. Ich troll auch auf der AfD-Seiten rum und so, um mal zu gucken, aber das ist eigentlich nur total traurig.
Also ich bin auch in diesen... Also wenn, dann bin ich dann mehr so unterwegs und gucke, diskutieren mache ich nicht, das macht mir Bauchschmerzen und, nee, ne, aber trotzdem gucke ich mir es an. Das Absurdeste, wo ich jetzt gelandet bin vor ein paar Wochen, war nach diesem Halle-Attentat auf einer Seite, wo selbst da geschrieben wurde, dass das geplant war von den Systemmedien, ja, als Film. Und da habe ich gedacht, so, das ist jetzt echt eine Stufe, die ist mir so absurd, hier muss ich mich verabschieden, weil da, ja, das kannst du ja nicht mitdenken. Also.
Ja, ich kenne das, bei mir gibt es 3 Stufen. Ich gucke, wenn jemand so einen Scheiß postet, gucke ich erstmal, okay, wie wichtig ist mir dieser Mensch im wahren Leben? Weil du hast ja bei Facebook auch Typen, wo du weißt, so, ey, die habe ich einmal in meinem Leben gesehen, der interessiert mich einen Scheiß, dann lösche ich den. Wenn er mir noch ein bisschen nahe liegt, probiere ich mit dem ins Gespräch zu kommen. Wenn das nicht klappt, dann wird er zumindest deabonniert, weil ich will das nicht sehen. So, ich will das gar nicht mitkriegen. Okay, und ich glaube, weil du früher hast ja gar nicht so viel von Menschen mitbekommen. So, du hast ja nicht mit deinem Saufkumpel irgendwie über Politik unterhalten, zwangsläufig. Heute kriegst du das alles mit und das nervt mich so. Und das, die Menschheit war nicht bereit fürs Internet, meine Meinung.
Es war Hagen Räther. Hagen Räther sollte sich jeder mal live angeguckt haben. Das sind 4 Stunden, die lohnen sich im Leben. Man geht da raus und schwankt zwischen Erfüllung und Suizid, würde ich sagen.
Hagen Räther hat mich übrigens auch zu einem Song inspiriert. Und zwar zu meinem Song Betrunken und Verliebt. Also Hagen Räther finde ich großartig. Ich bin ja auch, ich lebe ja auch vegan zum Beispiel. Ne? Und da ist Hagen Räther natürlich so der Künstler, der alle Leute fickt. Ne? Ja. Weil der, also da sitzt, du sitzt ja da im Publikum und...
tut es, wirklich.
Ja, ist ja auch, ist ja zu Recht, es ist ja auch so.
Also man überdenkt zumindest die Sache wirklich beim kleinen Metzger im, ne, also zumindest von dieser Wiesenhof-Sache, das erzählt er so anschaulich und ohne zu bekehren, er sitzt ja da und bekehrt nicht. Was der aber auf jeden Fall zum Internet gesagt hat, war, dass es die ich kriege den genauen Wortlaut nicht mehr hin, aber so sinngemäß hat er gesagt, dass die tollste Erfindung, die der Menschheit passieren konnte, die Menschheit ist nur noch zu dumm und noch nicht so weit, dies intelligent nutzen zu können.
Ja, war beim Dynamit ja genauso. Ne? Das ist ja,
bei total vielen Erfindungen. Ne? Atome spalten ist ja grundsätzlich erstmal keine Scheißidee. Ne?
Internet kann jeder.
Ja, das, das ist das Problem. Da gibt es halt keinen Führerschein oder so. Ne? Das,
Atome könnte ich nicht.
Nee, also, könnte ich auch nicht.
Wäre ich keine Gefahr.
Wie ist denn, wenn wir gerade bei dem Thema sind, bekommst du auch schon mal irgendwie Hasskommentare oder Shitstorms im Internet ab irgendwie? Oder guckst du gar nicht so unbedingt in die Kommentare
dafür
rein?
Dafür bin ich zu klein.
Okay.
Ich glaube, da, also, glaub, für Todeslisten bin ich zu unbekannt.
Ja, ja.
Ich gebe alles natürlich. Nee, ich glaube einfach, dass was ich jetzt so mache, hat eine Größe erreicht, die mich jetzt schon total überrascht. Irgendwie.
Schön.
Wenn du dann anfängst mit so Facebook-Seiten, da wird man ja irgendwie auch so like-geil. Ne? Was, so ein ja, Künstler richtig. Wird ja like-geil. Ich habe jetzt irgendwie über 4000 Likes. Das ist eine Riesenmasse an Menschen.
Aber du denkst schon an, boah, 5000 wäre geil.
Ja, aber wenn da plötzlich 4000 steht, dann geht dir da innerlich quasi einer ab irgendwie.
Natürlich.
Und dann denkst du darüber nach, soll ich nicht Facebook doch nochmal 100 Euro in Rachen schieben irgendwie für eine Anzeige, um so schnell wie möglich bei 5000 zu sein. Das ist, als wäre eine neue Währung. Ne? Das ist,
ja,
schon, das ist schon total abgefahren, ne? Wie geil man auf diese Likes wird. Ne? Oder andere Leute dich auch fragen oder bewerten danach. Das Booker, mich rufen jetzt Booker an oder Läden an, die haben mich vor 2 Jahren gar nicht gekannt oder auch ignoriert, weil ich ziehe jetzt hier heute, gut, es ist ein Sonntagabend, hier kommen 70, 80 Leute hin, wenn ich Glück habe, ich glaube, es waren 50 im Vorverkauf oder so was, 40. Das ist ja schon mal was. Sonntagsabends gehe ich zum Beispiel nicht vor die Tür. Da muss schon New Model Army kommen. Dann mache ich das. Aber sonst wird das schon schwierig bei mir. Und die buchen mich jetzt plötzlich, weil die glauben, das wird voll. Der hat ja 4000 Likes.
Ja.
Das ist schon schräg, ne?
Das ist total schräg. Ja. Ja, gut, aber wachsender Erfolg ist ja durchaus auch was Schönes, wenn man aus der Spaßgeschichte seinen Lebensunterhalt zumindest zum Teil auch bestreiten kann.
Ja, ist ja total
kann, ne?
Abgefahren. Das,
geil.
Dass ich also mittlerweile etwas weniger arbeiten muss. Ich bin nirgendwo angestellt, bin schon ewig nicht mehr, ich bin schon ewig selbstständig. Ich muss etwas weniger arbeiten, weil durch die Mucke tatsächlich ein bisschen Knete reinkommt. Ne? So kann ich natürlich auch zu Hause rechtfertigen, dass ich wieder mal nach Hamburg und Bremen fahre. Wenn ich dann nur einen Kater nach Hause bringe, ist das irgendwann auch nicht mehr so gewollt. Ne? Aber es kommt echt auch ein bisschen Knete rein, was super gut ist, ne? Weil du da natürlich mit was verdienst, was total viel Spaß macht. Ne?
Ja. Lass mich raten, deine Frau hat einen normalen Job und ist fest angestellt und so.
Meine Frau war jetzt ein Jahr in Elternzeit, die fängt morgen wieder an zu arbeiten.
Ah, okay.
Ja, das heißt, morgen früh bin ich um 6 Uhr auf dem Start, deswegen werde ich mich heute nicht so wegschädeln. Die hat einen normalen Job, die ist bei der Stadt Duisburg beschäftigt.
Die beste Kombi, Freiberufler und Frau im öffentlichen Dienst, optimal. Ja. Weil, nämlich, da kannst du die Butter verdienen und sie das Brot und das ist die perfekte Kombination.
Ja, nee, da kommen wir schon klar. Ja. Das ist schon echt in Ordnung.
Ja, aber das ist halt, weil als Freiberufler, ich bin ja selber auch Freiberufler, ja. Du hast immer so eine Unsicherheit. Aber wenn du einen Partner hast, der halt, wo du weißt, okay, wenn du morgen keine Jobs mehr kriegst, musst du nicht übermorgen ausziehen, sondern hast einen Puffer, das ist immer eine sehr angenehme Kombination.
Das ist sehr angenehm, ja. Ich bin meiner Freundin auch total dankbar, dass die mich das auch alles so machen lässt. Ne?
Kommt dazu, richtig.
Nur jetzt, wo sie sieht, dass das auch langsam Früchte trägt, ist das natürlich auch für mich leichter, das zu Hause zu argumentieren.
Ja klar, richtig. Richtig. Du hattest vorhin erzählt, dass du beim ersten Album, dass die 15 Songs dir quasi so aus dem Ärmel gefallen sind. So am Wochenende Songs geschrieben. Geht das immer noch so leicht oder merkst du jetzt beim dritten Album so, boah, ich muss mich ein bisschen mehr anstrengen, weil auch mehr Druck da ist, oh, eine dritte Platte muss jetzt rauskommen oder so? Oder ist das immer noch so, dass das so leicht von der Hand geht?
Manchmal ja, okay. Manchmal eben nicht. Das ist aber, das mache ich mir selbst. Das ist so ein... Weil ich total glücklich bin mit dem, was jetzt passiert ist, aber immer, man meint ja immer, man muss jetzt auch besser werden. Und ob das so förderlich ist, wage ich zu bezweifeln. Ne? Also
ja.
ich verändere jetzt ab und zu einzelne Worte oder Wortfragmente und so. Da habe ich mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht beim ersten Mal. Und da weiß ich auch gar nicht, ob das so sinnvoll ist, das jetzt zu machen, nur um was Hochwertiges zu schreiben. Ne? Das ist ja, wahrscheinlich klar. Total... Haben andere Bands wahrscheinlich auch gemacht, von denen man heute sagt, vor 20 Jahren fand ich die geil, heute finde ich die scheiße. Das ist so zwischen, ich will mir unbedingt treu bleiben, aber das muss besser werden, ist das Eis ist sehr, sehr dünn.
Ja, okay. Gibt es denn so eine Angst bei dir, so die Angst vorm weißen Blatt Papier zum Beispiel, wenn du sowas schreibst?
Nee, das habe ich nicht.
Gibt es nicht, okay.
Nö, wenn mir dann irgendwie, also das ist ja ist nicht so, dass ich mich bewusst hinsetze und sage, also Freitagabend schreibe ich jetzt mal Lieder. Das könnte ich nicht. Das passiert mir einfach. Manchmal setze ich mich dann sofort hin, weil ich denke, da muss ich sofort alles aufschreiben und habe so eine Melodie im Kopf. Das Gute ist, mittlerweile brauche ich dem Alex halt nur vorsingen und der macht dann die Akkorde dazu. Oder ich muss mir also keine Gedanken mehr über die Akkorde machen. Das ist schon mal sehr viel einfacher, ne? Ich weiß dann, okay, das möchte ich gerne als Folksong machen, weil das eine gewisse Sehnsucht hat. Oder das neue Album wird Beyond Pommes heißen. Und das Beyond Pommes wird ein Ska-Song.
Ja.
Bier und Pommes, Pommes und Bier. Also da weiß ich von vornherein, das wird ein Ska-Song. Ich schreibe aber nicht mehr immer die Akkorde dazu, weil ich die dann vielleicht auch verhunze oder so und gehe dann zum Alex und sage, hier Alex, ich habe was mitgebracht, die Melodie geht so, mach mal eben, dann macht der zacka, 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 zacka und dann steht er. Das ist dann einfach. Aber manchmal, gerade wenn ich denke, ich mache was Politisches, dann will ich auch, dass das, bei diesen Spaß-Songs ist mir das nicht ganz so, da schreibe ich einfach runter, wie ich das sehe.
Ja, bei Bier und Pommes ist das auch.
Bei Bier und Pommes ist das auch relativ einfach. Ne?
Richtig.
Das findet ja auch jeder geil.
So, ja, ne? Ja, eben, richtig so, da gibt es keine Diskussion.
Aber wenn ich was Politisches sage, werden dann auch Leute, die mich vielleicht vorher gut fanden, also gerade dieses Vegan-Thema. Ne? Ich habe jetzt bei 3 Alben überlegt, schreibe ich einen Song über das vegane Leben? Und habe das die ersten beiden Alben nicht gemacht. Weil ich dachte, die Leute, die dich gut finden, finden dich danach vielleicht scheiße, weil vegan ist ja genau so ein Wort wie Greta.
Mindestens.
Ja, ist ja, ne, ähnlich. Ne? Das ist ja, du wirst ja immer sofort gesehen.
Versucht er uns wieder zu bekehren, der scheiß Veganer. Genau,
als Missionar wirst du gesehen und so. Dabei habe ich am Anfang auch gemacht, gebe ich zu, weil du, wenn du eine neue Wahrheit entdeckst für dich, das Gefühl hast, du musst sie, das ist wahrscheinlich bei Konvertiten genauso.
Ja, ey.
Hey, pass auf, mein Gott ist doch irgendwie ein bisschen besser als dein Gott.
Oder? Ja, eben.
Also lass uns Krieg führen. Nee, aber das habe ich drangegeben schon vor langer Zeit. Hab mich jetzt aber bewusst dazu entschieden, einen Vegan-Song zu schreiben, der ohne erhobenen Finger auskommt, sondern darüber. Davon, das ist übrigens ein Reggae-Song, da habe ich die Bob Marley-Taktik angewendet. Okay. Mach fröhliche Musik mit einem ernsten Thema, dann kannst du das noch verkaufen. Der kommt auch aufs nächste Album.
Aber Bier und Pommes ist da auch vegan.
Bier und Pommes ist vegan, deswegen sehe ich ja auch immer noch so aus, wie ich aussehe.
Ja, gut. Es gibt auch leckere Sachen im Vegan.
Ja klar, es gibt total viele leckere Sachen im Vegan.
Pommes, ne? Halt.
Pommes zum Beispiel, ne? Nee, aber also wenn du das Fleisch wegmässt, ist ja alles andere vegan. Das heißt, jeder isst ja jeden Tag total viel vegane Sachen. Ne? Also ich habe am Anfang dann einfach, wenn ich mir zum Beispiel Bratkartoffeln gemacht habe, den Speck weggelassen. So, dann hast du ein veganes Essen.
Ja.
Oder wenn ich, keine Ahnung, mir Brokkoli gemacht oder Erbsen und Möhren gemacht habe mit Kartoffelpüree, habe ich halt keine Fischstäbchen dazu gemacht, sondern Gemüsestäbchen. Ne? Dann ist das auch ein. Also 2/3 sind eh schon vegan davon. Deswegen ist das meiste, was die Menschen essen, ja vegan.
Das ist ein geiler, weil du hast voll und ganz recht. Ich habe ja auch öfter über das Thema mir Gedanken gemacht. Ich selber lebe nicht vegan, aber stimmt, du hast immer Fleisch und dann 2 Beilagen. Die Beilagen sind meistens vegan. Die sind
fast immer vegan.
Gut, Hollandaise nicht, aber auch die gibt es tatsächlich vegan. Ich habe sie aber noch nicht probiert.
Ja, es gibt ja mittlerweile alles vegan. Aber das Ding ist, dass die meisten. Also ich esse unheimlich ungern Ersatzprodukte, ne?
Okay.
So vegane Wurst und so. Weil das meiste davon schmeckt wie Tapete, ne? Ja, ist einfach so. Und das Problem ist, wenn du da mal jemand hast in deinem Umfeld, der sagt, ey, weißt du was, ich probiere das auch mal, ne? Und der kommt an so ein Stück, du hast nur, als Veganer hast du eine Chance. Ne?
Ja.
Wenn die Wurst nach Tapete schmeckt, sagt er, die veganen Sachen schmecken alle scheiße.
Ja, richtig, genau.
Und das kann ich auch verstehen. Ich würde da jetzt auch nicht hingehen und 17 verschiedene Produkte probieren irgendwie. Ne? Wenn ich so eine vegane Wurst mal esse und die schmeckt scheiße, sage, habe ich probiert, schmeckt scheiße.
Ja, richtig.
Und die meisten Sachen schmecken auch scheiße. Ne? Es gibt ganz wenig, es gibt ja jetzt diese Beyond Meat-Geschichte. Das ist irgendwie gepresste Erbsen mit rote Beete. Aber ich auch gedacht, was soll das für eine Scheiße sein?
Erbsenprotein, aber ich habe den Burger auch probiert, ich fand ihn lecker.
Ey, er schmeckt total gut.
Ja,
schmeckt total absolut. Gut, ne?
Das ist ein McDonald's.
Beim Roadstop gibt es den Beyond Meat Burger tatsächlich.
Das ist halt total teuer, ne?
Ja.
Aber es schmeckt halt gut, ne? Also ich komme so gut wie ohne Ersatzprodukte aus und vermisse eigentlich nichts, außer vielleicht mal irgendwie so eine geile Gorgonzola-Soße. Aber ist vielleicht auch besser, dass ich die nicht esse.
Ich hätte auch mehr Stress mit Käse als mit Fleisch tatsächlich.
Absolut, aber ich sag mal so, ich glaube, es ist halt schon einen menschlichen Schritt getan. Wenn du halt einfach deinen Fleischkonsum reduzierst.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist schon mal ein Anfang. Mehr Käse als Wurst auf dem Brot geht ja auch.
Es gibt ja diese total absurde, diesen absurden Streit zwischen Veganern und Vegetariern, weil Veganer denen vorwerfen, die wären nicht konsequent und so und Milch trinken und Eier essen und so. Für mich kommt das nicht in Frage, aber ich finde doch jeden Menschen, der sich Gedanken macht über seine Ernährung, ne? Und dem das wichtiger ist, was er in sich selber reinsteckt, als in sein Auto. Die Leute machen sich über Sprit mehr Gedanken, als über das, was sie in sich selber reinstopfen. und saufen den ganzen Tag Coca-Cola und so ein Gedöns. Ist mir doch total recht, wenn jemand sagt, also was heißt recht, aber mir ist halt lieber, jemand geht zu einem Biobauern und kauft sich dann ein halbes Schwein und kommt damit ein halbes Jahr aus und das Schwein durfte wenigstens 6-7 Jahre mal auf einer grünen Wiese rumrennen und so, als wenn ich mir für 66 Cent 10 Scheiben Wurst kaufe von Viechern, die in ihrem Leben einmal die Sonne gesehen haben und zwar auf dem Weg zum Schlachthof. Ne?
Aber das machen wir Fleischesser doch alle, wir gehen alle noch zum Biobauern und zum Biometzger.
Ja klar, sagen das viele,
sagen
und das
alle.
Ist auch nicht so. Aber ich habe zum Beispiel früher auch gesagt, ich rauche gar nicht so viel und habe 2 Schachteln geraucht. Von daher kann ich den Fleischessern da gar keinen. Ich mache denen sowieso keinen Vorwurf. Das ist auch nicht, dass ich mich als besseren Menschen fühle. Das hat mich einfach interessiert, das Thema. Ich bin da eingetaucht, habe mir ein paar Filme angeguckt, zum Beispiel Earthlings.
Ja.
Und wenn den habe ich mir angeguckt und danach hätte ich nie mehr Fleisch essen können irgendwie. Das hat mich einfach total erreicht. Und wenn jemand anders hat, nicht erreicht. Ich habe zum Beispiel, deswegen habe ich das vorhin auch erwähnt, eine Konvertitin in meinem Bekanntenkreis, ne? Und die ist natürlich ähnlich wie ich als Veganer auf alle Zugang und gesagt, ey, pass auf, ich habe die Wahrheit gefunden und so ein Kram. Das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, Moslem zu werden, weil ich schon an unseren Gott nicht so richtig glaube, ne? Warum soll ich also jemand, der Fleisch isst, vorwerfen, dass er das nicht macht, wenn ich auch nicht konvertiere?
Ja, absolut, absolut. Aber Konvertitin, das ist hart. Also ich glaube, es ist halt generell hart, so über Themen wie Religion und so weiter überhaupt zu sprechen. Wenn du heute sagst, ich bin gläubiger Christ, ist das auch so. Wie, du bist Kinderficker-Fan? Nein, bin ich nicht.
Ja, aber das sind ja die gleichen,
ist so ein Bullshit,
Argumentationsdünnschiss wie die AfD-Geschichte, über die wir gerade schon
gesprochen haben. Ja, richtig, das ist aber genau das Ding. Aber das sind so die Themen, die halt so gesellschaftlich einfach da sind.
Ja klar, also das sind halt die ganze AfD, Todesstrafe, Abtreibung, Ausländer und Veganismus und Greta. Dann hast du alle
und Greta,
16,
genau, richtig.
Da kannst du dich 7 Jahre einsperren und am Ende haben alle trotzdem die gleiche Meinung wie vor dem Gespräch.
Genau das Ding, das ist das Problem. Ja, es ist ein bisschen schade, wo die Welt hindriftet, aber das Schöne ist ja, dass es Leute wie dich gibt, die halt einfach auch mal so einen Abend Spaß machen.
Ja, ich finde, das ist total wichtig. Ne? Ist ja nicht alles immer scheiße so. Es gibt viel Scheiße, aber deswegen muss ja nicht alles immer scheiße sein. Ne? Ich versuche ja sowieso in allem Übel immer irgendwie was zu sehen, was dann irgendwie noch gut ist. Ne? Zum Beispiel komme ich wieder zurück zu dem Herzinfarkt. Ich habe natürlich dann in der ersten Nacht gedacht, mein Leben ist jetzt vorbei. Ne? Du kannst jetzt nicht mehr rauchen, du bist jetzt demnächst sowieso auch Vater. Du musst jetzt dafür sorgen, dass die Familie klarkommt. Du darfst auf keinen Fall sterben jetzt gerade. Ne? Das geht alles nicht. Jetzt ist der Rock'n'Roll vorbei. Das stimmt ja aber gar nicht. Der verändert sich halt ein bisschen. Ne? Da wird aus dem Rock'n'Roll halt ein Rock'n'Röllchen oder wie man das nennen will. Aber das macht trotzdem total viel Spaß, ne? Ich schieße mich halt jetzt zwar immer noch ab und zu mal ab, aber nicht mehr annähernd so oft und nicht mehr annähernd so hart und ich rauche halt nicht mehr. Mein Gott, ich habe gerne geraucht und ich würde auch gerne wieder rauchen, ne? Aber ich habe einen Kompromiss mit meiner Freundin geschlossen, die auch nicht raucht, ob der Kinder, ne? Damals aufgehört hat bei der ersten Schwangerschaft. Wir haben gesagt, wenn die Kinder aus dem Haus sind in 25 Jahren oder so und wir dann irgendwie Ende 60 sind und dann noch einigermaßen klarkommen, dann rollen wir uns erstmal ordentlich einen ein. Dann wird erstmal gekifft.
Ja, sehr schön,
so,
sehr schön.
Weil dann, ob ich dann in 5 Jahren die Birne zumache oder nicht, ist dann auch nicht mehr so wichtig. Aber jetzt muss halt erstmal da sein. Von daher zügel dich ein bisschen. Das Leben ist ja trotzdem total gut, ne? Die Sonne ist genauso warm.
Ja.
Nee, eigentlich wärmer. Aber das macht immer noch so viel Spaß, wenn die Sonne scheint wie vorher auch. Also.
Und das Gute ist, das Zeug wird dann sehr wahrscheinlich legal sein, würde ich mal behaupten.
Das kann sein.
Bei den Türken, wo du die Kaugummis kriegst halt so.
Ja. Vielleicht nehme ich dann auch Unterwasserpulver, weil ich dann weiß, was das ist oder so.
Ja, aber das ist genau das Ding. Aber das ist eine coole Einstellung. Machen wir mit 69, finde ich gut. Muss ich auch mit meiner Frau darüber reden, glaube ich. Nee, aber geil. Ja, aber mit dem Rock'n'Rollchen, das ist genau das Ding. Das Leben verändert sich und die Prioritäten verändern sich. Und manchmal merkt man so im Alter, ey, so ein Freitagabend auf der Couch, ne? Ist total geil.
Beste. Ganz ehrlich, ich trete total gerne auf und ich spiele sehr viel und ich bin gerne in der Kneipe und ich liebe meine Freunde. Aber letztens haben wir uns dabei ertappt. Wir haben noch so ein ziemliches Rock'n'Roll-Röllchen-Paar. Da haben wir abends zusammengesessen und Tabu gespielt. Ne? An einem Samstagabend um 8 Uhr haben dabei 2 Flaschen Wein getrunken und waren dann um 21:15 fertig. Dann sind die abgehauen. Und wir sind um 10 Uhr ins Bett gegangen. Ich habe noch nicht mal mehr den Fernseher angeschaltet. Und das war total wundervoll. Ne? Also gerade jetzt mit Familie und so weiß ich das sehr viel mehr zu schätzen als Früher wäre das ein verlorener Abend gewesen. Dann durfte ja nichts verpassen. Ich musste überall dabei sein. Heute stehe ich manchmal, wenn ich freitags abends irgendwie zu Hause bin und weil ich keinen Gig habe und nicht rausgehe, stehe ich dann morgens mit dem Ulligen um 5:45 auf, latsch mit dem, bind mir den vorne um die Brust, latsch mit dem zum Bäcker, komm nach Hause, um 7 Uhr ist Frühstück fertig und der ganze Tag liegt vor mir und ich kann total viele Dinge machen. Das ist total herrlich, ne? Finde ich super.
Und du triffst beim Bäcker auf einmal völlig andere Menschen, als wenn du sonst um 10:45 da warst.
Ja. Oder einen von denen, mit dem du früher gefeiert hast und man grinst sich an, weil man weiß, Alter, dich hat's halt auch erwischt.
Und um die Uhrzeit kriegst du noch Mohnbrötchen, weil wenn du nämlich zu spät bist, sind die Mohnbrötchen weg und das hasse ich.
Dein jetzt Mohnbrötchen gestern, ist mein Müslibrötchen.
Gestern, weißt du, also ich war zum Glück nicht da, aber meine Frau sagte mir, die vor ihr haben die letzten beiden Mohnbrötchen geklaut. Und da war ich, da war der Tag nicht im Arsch, aber ich war echt ein bisschen geknickt.
Heute Morgen hatte sich Gott sei Dank meine Mutter angeboten, schon gestern Abend, weil sie sagte, Claudia, ich gehe ganz früh, dann bringe ich dir mit, weil dann gibt's noch die Guten.
Genau.
Und richtig. Dann musste sie heute nochmal hin um 10, weil die Brötchen noch nicht da waren, die sie bestellt, musste sie dann bestellen. Sie dann abgeholt und hat gesagt, Claudia, es wäre nichts mehr da gewesen von den Körnerbrötchen. So. Ist so. Um 10 ist vorbei.
Immer wieder Schicksalsschläge, die man überstehen muss, ne?
Ja. Aber Veränderung tut ja auch nur so lange weh, bis man es verändert, ne?
Ein sehr schöner Satz, das ist total geil.
Ja, diese, man
kann
hat
ich jetzt meinen Telefonjoker anrufen?
Nein, das ist ja dieses, die Angst davor, das zu tun. Und wenn man es dann tut, ist es ja oft gar nicht so schlimm. Es ist halt nur etwas ein bisschen anders und man macht es dann.
Aber den Satz kannst du über alles stülpen, das ist total geil.
Was?
Diesen Satz mit der Veränderung kannst du über alles stülpen.
Ja, klar.
Sei es mit dem Umweltkram, sei es mit dem Essen, sei es mit dem Rauchen.
Ja, das stimmt, aber ich glaube, dass der Deutsche an sich, allein das zu sagen, ist ja schon absurd, ne? Aber ich glaube, dass wir hier in diesem Breitengrad mit Veränderungen viel schlechter umgehen können als, keine Ahnung, ein Spanier oder so. Ich glaube, wir sind schon ziemlich, auch ich als Altpunk mittlerweile, bin total festgefahren in meinem Punk-Sein. Ne, das ist ja, man wirft ja als Punker oft der Gesellschaft vor, immer die gleiche Struktur und so. Aber wenn man mal ehrlich zu sich ist, das sage ich übrigens jetzt zum ersten Mal, nagelt mich darauf nicht fest, ich werde das nochmal überdenken. Das kommt mir jetzt gerade der Gedanke, ob ich nicht selber in meinem Punk-Sein total festgefahren bin auch, weil ich das und das ablehne und das muss dazugehören oder so.
Ja, richtig.
Kann ja sein. Ne? Das werde ich immer mal, wie gesagt, nagelt mich da nicht drauf fest, da werde ich nochmal drüber nachdenken. Und dann schreibe ich ein Lied darüber und das heißt Veränderung ist Veränderung ist Veränderung.
So, jetzt die philosophische Frage. Ist Punkrock tot?
Nee, Punkrock muss nur dreimal nachts Pipi mittlerweile. Also tot auf keinen Fall. Solange beispielsweise so ein Album wie von Pesco letztes Jahr rauskommt, ist der Punkrock zumindest in Deutschland nicht tot. Das Album hat mich total weggeblasen. Ich muss die Jungs irgendwann unbedingt mal kennenlernen und fragen, wie das passieren konnte, weil das von vorne bis hinten geil ist. Und sind wir doch mal ganz ehrlich, wir sind immer noch viel, viel mehr als die Schwachköpfe auf der anderen Seite, wie man das immer so schön beschreibt. Ne? Ich glaube, dass Punkrock nicht mehr Irokese ist. Ne? Man sieht das seltener. Punkrock ist vielleicht nicht mehr der Irokesenschnitt oder so. Punkrock ist auch nicht mehr unbedingt irgendwo sitzen und jemand nach einer Mark fragen, sondern Punkrock, ich glaube, dass
nee, nach dem Euro mittlerweile.
Ne? Ja, oder so nach dem Euro. Aber die Leute, die der Obrigkeit auf den Sack gehen, die sind ja irgendwie Punk. Und wenn du dir die Hunderttausenden von Leuten in der ganzen Welt anguckst, die aufgrund von Greta auf die Straße gehen, die sind für mich mehr Punk, als wenn ich mir jetzt ein Iro schneide und den die ganze Woche zurückkäme in meinem Bankjob genau. Und am Wochenende mir den hochstelle und dann meine Nietenjacke anziehe. Die gibt's ja auch, ne? Die Wochenendpunks und so. Ist auch okay. Ich zum Beispiel habe einen guten Freund, der ist in der DDR groß geworden, der ist heute auch hier, der war in der DDR-Punk und mit dem habe ich mich oft ausgetauscht und seitdem weiß ich, ich war ein Wohlstandspunk. Ein totaler Wohlstandspunk, der hat sich da mit der Stasi rumgeschlagen und so und ich höchstens mit meinen Eltern.
Ja.
Ne, also ich habe total leicht gehabt, Punk sein war total einfach irgendwie. Und der ist nicht tot, der hat andere Gesichter in vielerlei Hinsicht, so würde ich das beschreiben.
Wobei man sagen muss, im Ruhrpott, also gerade da habe ich so das Gefühl, das ist in Düsseldorf seltener geworden, aber im Pott hast du noch total oft, dass es so Szenen, also den Iropunk oder halt auch den Metal-Kuttenträger oder den 80er-Metal-Typen mit Föhnfrisur, den triffst du mit hoher Wahrscheinlichkeit im Pott. Nicht südlich davon, nicht nördlich davon, nicht in Berlin. So Originale, habe ich das Gefühl, triffst du eigentlich hauptsächlich im Pott.
Also die Metal-Szene ist dick im Pott, das stimmt.
Ja.
Also ich selber arbeite für ein Unternehmen, für die mache ich die Events. Da ist der Chef totaler Kuttenträger, ne?
Ja.
Und der hat die Hälfte der Leute, die da arbeiten, kommen in der Kutte zur Arbeit oder so, ne?
Ah, die IG Metal, wow!
Ja, die IG Metal ist das. Ich wollte nicht... Das ist eine Firma, die machen so Google-Optimierung, Website-Optimierung.
Ja,
so.
Geil.
Sind halt irgendwie so Nerds, ne? Aber die stehen alle mitten im Leben, also die können auch was anderes als nur zocken. Und die kommen da in der Kutte zur Arbeit, das ist total normal da. Also
geil, ja.
Also ich bin ständig umgeben von Kuttenträgern irgendwie.
Oh, die Musik wird leiser, ich glaube. Ja, jetzt fängt die Vorband an, okay, ja. Deswegen.
Das ist übrigens der Herge, den möchte ich gerne erwähnen. Das ist ein Düsseldorfer, ganz junger Düsseldorfer Musiker, der gerade seine Karriere beginnt. Der macht extrem gute Texte, den solltet ihr euch mal angucken. Herge heißt er.
Das werden wir jetzt tun, deswegen ist die Folge jetzt plötzlich auch vorbei als die anderen. Das macht aber nichts. Wir hören uns bald wieder, wir haben auch schon den nächsten Termin. Und wenn diese Folge raus ist, haben wir drei Künstler gehabt und dann haben wir endlich eine Setlist zusammen. Dann wird es bei Spotify auch die Pitcher-Podcast-Playlist richtig geben. Denn du, lieber Butterwege, musst uns noch am besten per Nachricht fünf Lieblingssongs schicken.
Die dich geprägt haben, inspiriert haben, was auch immer. Geht schwer,
aber mach ich. Darf auch einer dabei sein, der scheiße ist, wenn du willst. Auch in Ordnung. So der absolute Hass-Song. Darf auch dabei sein.
Okay. Ne? Da gibt's, ich hab total einen
Hass-Song. Der ist?
Alles von Bon Jovi.
Geil.
Super. Der eine.
Okay, gut. Dann gucken wir uns jetzt schon an Butterberg. Ey, danke fürs Plaudern. Das hat total Spaß gemacht.
Sehr kurzweilig.
Viel Spaß. Wir freuen uns auf die Show.
Tschüss.
Tschüss.